Schönen guten Morgen von dieser Seite her. Ich freue mich immer wieder, ja, wenn ich neben meinen Missionseinsätzen dann auch wieder hier in meiner Heimatgemeinde sein kann. Und mich hat so die letzte Woche ein Abschnitt beschäftigt, gedanklich, aus dem 1. Thessalonicher Brief. Ich möchte aber, bevor wir diesen Abschnitt mal lesen, zunächst einmal so ein paar Vorworte noch bringen. Und zwar ist es mir ganz wichtig, deutlich zu machen, dass, ja, wenn wir unser Leben mit dem Herrn Jesus leben, wir auch ihm vertrauen müssen. Dass wir unser Leben eigentlich zur Ehre Gottes nur dann leben können, wenn wir wirklich auf Gott vertrauen, wenn wir ihn fragen, was dran ist, wenn wir ihn bitten, dass er uns hilft. Und wenn wir so jetzt in dieser Stunde hier sitzen, dann ist es eben ja auch eine Frage, sind wir bereit, uns von Gott, uns durch Gottes Wort, uns durch seine Botschaft verändern zu lassen? Oder lassen wir das über uns ergehen, in Anführungsstrichen, sitzen hier, gehen nachher nach Hause und es bleibt alles beim Alten? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Und wenn wir hier einen Abschnitt haben im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel, der zumindest in meiner Bibel überschrieben ist mit verschiedenen Ermahnungen, dann möchte ich einfach darüber nachdenken, dass der Apostel Paulus das hier zu den Thessalonichern schreibt und ja auch zu uns schreibt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und dient auch uns, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Und es sind vielleicht nicht nur Ermahnungen, es kann genauso gut eine Ermunterung sein, wenn du mit Gottes Hilfe, das, was wir gleich lesen werden, wo wir drüber nachdenken werden, wenn du mit Gottes Hilfe das wirklich auch immer wieder übst und schaffst und ihm dafür danken kannst, dann ist es eine Ermunterung, eine Bestätigung, dass der Weg mit dem Herrn Jesus hier über diese Erde, ja, von dir in Abhängigkeit von Gott auch gegangen wird. Geh ihn weiter, damit Gott noch mehr verehrt wird. Vielleicht ist dieser Text auch eine Herausforderung für dich. Es sind einzelne Punkte, die sind für mich immer wieder eine Herausforderung und ich muss wirklich überlegen, praktiziere ich das? Will ich das überhaupt praktizieren? Aber eigentlich soll ich es praktizieren, weil es in der Bibel steht. Also lasst uns jeder auch an der, das ist an der Stelle wichtig, lass jeder sich ja für sich selbst darüber nachdenken, was diese Worte ihm zu sagen haben. Wir wissen natürlich ganz schnell, wenn wir so etwas lesen, wenn wir über Ermahnungen lesen oder wenn wir irgendetwas in dieser Richtung in der Bibel lesen, dann wissen wir genau, für wen das alles bestimmt ist. Aber wenn wir im Jakobusbrief lesen, dass es wie ein Spiegel ist, das Wort Gottes, dann sollen wir nicht weggehen und nicht wissen, wie wir beschaffen sind, sondern dann sollen wir wirklich ehrlich mal da reingucken und überlegen, wie ist es denn mit uns bestellt? Wie ist es, nein, nicht nur mit uns, sondern wie ist es mit mir bestellt, ganz persönlich? Und diese Herausforderung, diese Ermunterung, ja, und vielleicht auch Ermahnung, da möchte ich jetzt den Abschnitt erst einmal lesen aus 1. Thessalonicher 5, Abvers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, wir können auch sagen Geschwister, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Soweit der Bibeltext. Wir würden vielleicht sagen, es ist ein Schlagwortkatalog. Es geht hier Schlag auf Schlag. Ja, im ganz normalen Leben untereinander, wie wir miteinander umgehen sollen, auch in der Gemeinde. Und der Apostel Paulus hatte sicherlich, wenn wir die ersten beiden Verse lesen, wo es um die Ältesten der Gemeinde geht und um die, die in der Gemeinde arbeiten, hatte der eine ganz andere Position als Apostel, als ich es heute habe. Aber dennoch möchte ich da einfach mal drauf eingehen, denn es steht hier in der Bibel. Ist uns das bewusst, dass die Ältesten einer Gemeinde das aus Liebe tun und dass wir sie besonders in Liebe achten sollen? Dass sie eine Verantwortung für die Gemeinde, für die geistliche Entwicklung der Gemeinde haben und dass das wirklich mitunter eine schwere Last sein kann oder vielleicht sogar immer ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich kein Ältester bin, aber dennoch würden die Geschwister aufgefordert, dass wir anerkennen, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Achtest du unsere Ältesten um des Werkes, was sie tun, besonders in Liebe? Ich weiß nicht, was da im Hintergrund alles passiert. Ich weiß aber, dass jede Menge an der Stelle passiert. Und dass es wirklich an manchen Stellen eine Last ist, eine Gemeinde zu tragen. Wenn ich alleine meine Ecken und Kanten betrachte, die auch von den Ältesten dieser Gemeinde getragen werden. Und vielleicht du deine Ecken. Und wenn wir dann alle Ecken mal zusammennehmen, wie viel da ist, wie viel Unterschiedlichkeit ist. Und es soll auf eins hindeuten, nämlich auf unseren Herrn und Heiland, die Gemeinde. Wenn das hier steht, steht das nicht umsonst hier. Dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten. Vielleicht für dich eine Herausforderung, vielleicht aber auch einfach einmal einen Dank an Gott zu geben, dass er die Ältesten hier so eingesetzt hat in der Gemeinde. Dann kommt das nächste Schlagwort. Haltet Frieden untereinander. Und das ist etwas, das funktioniert nur, wenn wir auch uns gegenseitig vergeben. Das funktioniert nur, wenn wir wirklich das tun, was Gottes Wort uns sagt, dass da, wo etwas im Argen liegt, wir zu dem anderen hingehen. Wenn er es vielleicht nicht erkennt, wenn er es nicht gesehen hat, mit ihm darüber zu reden. Matthäus 18, viele von uns kennen diese Verse auswendig. Und wenn wir selbst versagt haben, dass wir wirklich hingehen und um Vergebung bitten. Weil ohne Vergebung, wenn irgendetwas Streitbares innerhalb der Gemeinde ist, zwischen Einzelnen von uns ist, dann ist das schwierig mit dem Frieden. Und jeder, der verheiratet ist, der weiß das. Wenn man als Ehepaar an irgendeiner Stelle Unstimmigkeiten hat, dann bauen die sich entweder immer weiter auf bis dass man letztlich merkt, und hoffentlich merkt das noch jeder früh genug, dass es notwendig ist, dass wir einander vergeben als Ehepaar, um Frieden untereinander wieder zu haben. Um uns nicht bei den Mahlzeiten nur noch anzuschweigen, um uns nicht bei den Mahlzeiten vielleicht sogar aus dem Weg zu gehen. Überhaupt im Haus aus dem Weg zu gehen. Und genauso wie es bei einem Ehepaar ist, so ist es auch innerhalb der Gemeinde. Wenn wir uns in der Gemeinde einzelnen Geschwistern aus dem Weg gehen, dann frage ich mich, wie das mit dem Frieden untereinander ist. Aber auch da ist jeder Einzelne ist an der Stelle gefragt, für sich das zu entscheiden, mit Gott darüber zu reden, wo vielleicht Unfrieden ist, um das zu beseitigen und Frieden untereinander zu halten. Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, und jetzt kommt wieder eine Aufzählung, weist die Unordentlichen zurecht. Und an der Stelle steht das ausdrücklich so hier, weist die Unordentlichen zurecht. Und es ist nicht so, wie man vielleicht auch manchmal hört, besser nichts sagen, die Liebe bedeckt alles, ist ja alles gut. Lass mal bloß nichts sagen. Nein, wenn Unordnung da ist, hier steht zwar nicht ausdrücklich Sünde, aber wenn Sünde da ist, dann sollen wir, wenn wir das wissen, denjenigen zurechtweisen. An der Stelle verweise ich nochmal auf Matthäus 18, ab Vers 15. Wenn ein Bruder oder eine Schwester sündigt, so gehe du zu ihm hin und kläre das, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, und kläre das Ganze, damit es vor Gott weggetan werden kann. Denn wenn er das einsieht, wenn sie das einsieht, dann hast du deinen Bruder, deine Schwester gewonnen. Und das muss immer wieder im Vordergrund stehen, wenn es um Unordnung geht, wenn es um Sünde geht. Wir wollen nicht einander fertig machen, sondern wir wollen einander gewinnen, gemeinsam weiter zur Ehre unseres Gottes hier auf dieser Erde zu leben. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Hier vorne wären auch noch Plätze, ne? Da hinten laufen zwei rum, die haben keine Stühle. Hier vorne ist eine ganze Reihe frei. Gut. Tröstet die Kleinmütigen. Können wir doch Trost aussprechen? Können wir trösten? An der Stelle muss man schon fast sagen, können wir überhaupt noch zuhören? Oder ist es so, wie ich das schon einige Male auch von hier vorne gesagt habe, dass wenn wir den einen begrüßen und ihn fragen, wie geht es dir, wir eigentlich gedanklich bei dem Nächsten sind. Wenn ich jemanden trösten will, muss ich Zeit für ihn haben. Wenn ich mich der Schwachen annehmen will, muss ich Zeit für sie haben. Das ist das, was in unserer Zeit ja anscheinend Mangelware ist. Aber wenn ich mir überlege, dass es auch Zeiten in Deutschland gegeben hat, wo man ganz normal 10 und 12 Stunden gearbeitet hat, wo man zur Gemeinde 2 Stunden zu Fuß gelaufen ist und trotzdem noch Zeit für Gottes Werk hatte, trotzdem noch Zeit dafür hatte, auch füreinander, so muss ich sagen, es ist eine Herausforderung. Und ich bin froh, dass diese Worte nicht auf meinem Mist gewachsen sind, sondern dass es Gottes lebendiges Wort ist. Und wenn er das sagt, dann sollten wir uns auch danach ausstrecken. Seid langmütig gegen alle. Ja, das ist schwer. Der Herr Jesus sagt an einer Stelle, wo er gefragt wird, wie oft sollen wir denn einander vergeben? 7 mal 70 Mal. Das ist schon wirklich Langmut. Und bei den Menschen, die uns liegen, da fällt uns das Langmütigsein vielleicht noch sehr, sehr einfach, fällt uns noch leicht. Aber wenn es dann vielleicht noch ein Charakter ist, wo wir so die eine oder andere Probleme mit haben, weil wir nicht so gut mit zurechtkommen, auch das passiert innerhalb einer Gemeinde, dann ist die große Frage, wenn hier steht, seid langmütig gegen alle, dass ich diese Geschwister nicht ausnehmen kann. Das ist zum Beispiel diese Aufzählung hier, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Das ist für mich eines der größten Herausforderungen in dieser Zeit. Und ich muss mich immer wieder darauf besinnen, gerade was das langmütig gegen alle betrifft, darauf besinnen, dass ich nicht einfach irgendwo lospolter, sondern dass ich mir Gedanken darüber mache, was will Jesus jetzt von mir? Was sind die Gedanken zu diesem Thema von dem Herrn Jesus? Was würde er dazu sagen? Was steht in seinem Wort vielleicht dazu? So in Gedanken mal eben schnell einen raushauen, das können wir alle. Aber mal uns zurückzunehmen und einfach erst mal nachzudenken, was will Gott, um dann das zu tun, was er dir aufs Herz legt. Für mich ist es eine Herausforderung, für dich vielleicht nicht, aber das darfst du selbst entscheiden und das musst du selbst entscheiden und vielleicht musst du auch bei dieser ganzen Aufzählung immer wieder Gott fragen, was möchtest du von mir? Wo liegt meine Schwäche? Wo muss ich was dran tun? Wo muss ich in meinem Leben etwas verändern? Der nächste Satz dürfte eigentlich gar keine Frage sein. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte. Ich hoffe, dass das bei uns ein Grundsatz ist, der wirklich auch so gelebt wird, dass wir niemandem Böses mit Bösem vergelten. Und dann steht dahinter ein Sondern. Also es gibt einen Gegensatz dazu. Sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Und wieder steht hier gegen alle. Und es geht um das Gute. Und es geht darum, dass wir einander wirklich nach dem Guten streben. Dass wir niemandem eins auswischen wollen, sondern dass es darum geht, wirklich in Frieden miteinander das Gute miteinander zu leben und zu teilen. Strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Schaffen wir das? Oder wünschen wir an der einen oder anderen Stelle dem anderen vielleicht auch mal was Schlechtes? Ja, wir sagen das vielleicht nicht, aber vielleicht denken wir das. Und das wäre genauso falsch. Weil Gott kennt deine Gedanken und Gott sieht, wie du auch über den anderen denkst. Und wenn hier steht, strebt danach, dann heißt das, dass das auch mit Anstrengung verbunden ist. Wenn ich in der Schule, im Beruf oder wo auch immer, nach irgendeinem Ziel strebe, und sei es ein Abitur mit 1,0, ich habe gar kein Abitur, insofern fällt das für mich flach, ich werde auch keins mehr machen, aber es gibt andere Herausforderungen, wo es einfach darum geht, dass wir doch irgendetwas erreichen wollen in unserem Leben, da streben wir nach, da setzen wir allen Einsatz drauf, dass das funktioniert. Streben wir auch alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle? Bedeutet Einsatz. Freut euch alle Zeit. Auch das ist eine Herausforderung. Wobei man muss an dieser Stelle ganz klar sagen, und das sagt auch Gottes Wort, weinet mit den Weinenden und freut euch mit den sich Freuenden. Es gibt auch Situationen im Leben, die wirklich zum Weinen sind, die traurig sind. Und trotzdem dürfen wir diese Freude an unserer Erlösung deswegen nicht aufgeben. Diese Freude, dass der Herr Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für ihn war es absolutes Leiden. Haben wir heute Morgen gerade auch in der ersten Stunde so drüber nachgedacht. Aber wir dürfen uns darüber freuen, dass er uns erlöst hat, dass er uns das ewige Leben geschenkt hat. Wie viel freust du dich? Und wie viel bist du bedrückt? Wenn ich an der Stelle irgendwo bedrückt bin, wenn ich irgendwo keine Freude in dem Herrn Jesus habe, dann ist das meistens, weil ich mir über irgendetwas Sorgen mache. Und dann geht das manchmal wie so in so einem Karussell. Ja, man macht sich die Sorgen, man denkt darüber nach, ja, ich kann ja zu Jesus kommen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das hat der Herr Jesus uns zugesagt. Denn er ist besorgt um euch. Alle eure Sorgen werfet auf ihn und dann nehmen wir sie wieder mit und gehen wieder im Kreis. Ist bei mir so ganz oft, bis ich es wirklich schaffe, ihm zu vertrauen. Ich möchte das mal einem ganz banalen Beispiel, was ich selbst erlebt habe, deutlich machen. Ich war mal auch zu einem Geschäftstermin unterwegs. Ich hatte eigentlich noch lange Zeit. Alles gut. Ich fahre immer so, dass ich eine halbe Stunde vorher ungefähr da bin, damit ich eben auch Zeit habe. Und dann kommt der Stau auf der Autobahn. Und dann kommt durchs Radio die Vollsperrung. Und dann fragst du dich, was ist jetzt los? Wenn du das durch Radio hörst, weißt du wenigstens noch, wo du dran bist. Wenn du gar nichts hörst und in dem Stau stehst und nichts passiert, 20 Minuten sind um, jetzt hast du bloß noch 10 Minuten Reserve und so weiter, geht das? Und du wirst innerlich immer unruhiger. Ich wurde innerlich immer unruhiger. Bis dass ich es geschafft habe, und das ist anstrengend, es geschafft habe zu sagen, Herr, es ist deine Sache. Und wenn ich zu spät komme, jetzt zu dem Termin, ich kann da nichts für, es ist deine Sache, ordne du das Ganze. Das habe ich auch noch 5-mal sagen müssen, da habe ich mich auch 5-mal drauf besinnen müssen. Aber irgendwann hatte ich diesen Punkt, dass ich einfach ruhiger wurde. Weil es ist Gottes Sache. Und wenn dahinter steht, dann betet unablässig, dann hängt das direkt damit zusammen. Und wenn dann noch steht, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch, dann hängt das alles miteinander zusammen. Und wir tun gut daran, diese Dinge uns immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, gerade dann, wenn es vielleicht runtergeht, wenn wir uns nicht mehr freuen können, wenn wir keine Ruhe mehr im Herzen haben, nicht mehr im Herrn Jesus ruhen. Dann lasst uns umso mehr uns auf ihn das Vertrauen setzen. Den Geist löschet nicht aus. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Zunächst einmal müssen wir doch festhalten, dass wir als wiedergeborene Christen mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Das heißt, auch das wissen wir und auch da reden wir oft genug drüber, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und das ist etwas, das werde ich in meinem Leben nicht begreifen. Gott selbst, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wir haben es im allerersten Lied, heute Morgen haben wir das besungen in der ersten Stunde. Die Dreieinheit Gottes. Ein Teil davon, der Heilige Geist, wohnt in jedem wiedergeborenen Christen, wohnt in mir. Gott selbst wohnt in mir. Wenn ich da weiter drüber nachdenke, die Heiligkeit Gottes wohnt in mir. In mir, sündigem Christoph. Das kann ich nicht verstehen. Aber ich weiß es und ich glaube es. Und ich möchte gerne mein Leben mit Gottes Hilfe, nämlich mit Hilfe dieses Heiligen Geistes, der in mir wohnt, auf Gott und auf den Herrn Jesus ausrichten. Aber ich kann auch in meinem Leben das bewusst ignorieren. Ich kann, und leider gibt es auch davon ja genügend Fälle, dass Menschen, dass wiedergeborene Christen komplett wieder zurückgegangen sind in die Welt und gemacht haben, was sie wollten. Und bewusst auch gegen Gott gehandelt haben. Und dann lösche ich den Geist aus. Und das kann ich ganz langsam machen, indem ich mein Gewissen immer weiter weg von Gott bewege. Und indem ich mein Gewissen immer mehr totschlage, im wahrsten Sinne des Wortes, dass mir das gar nicht mehr als böse vorkommt, was ich da gerade tue. Ich kann es auch auf einen Schlag tun. Ich muss da gerade an einen Bruder denken, der in der Gemeinde Attendorn war, der voll mit in der Arbeit stand und dann von jetzt auf gleich innerhalb von einem Tag auf den anderen gesagt hat, das ist der größte Humbug, den ich jemals gelebt habe. Ich will jetzt ab sofort lebe ich ohne Gott. Den Geist löscht nicht aus. Er hat es getan. Wie Gott das beurteilt, das ist nicht meine Sache. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit dem Geist Gottes in mir um? Wie gehst du mit dem Geist Gottes in dir um? Löschst du ihn aus? Andere Übersetzungen sagen auch dämpfen. Dämpfst du ihn? Ja, ich muss es von mir sagen, leider, wenn ich sündige, wenn ich etwas tue, was Gott nicht gefällt, dann ist das so eine Sache. Und da muss ich aufpassen und da muss ich um Vergebung bitten, dass wirklich dieser Geist Gottes wieder in mir wirken kann. Weissagungen verachtet nicht. Ist auch eine schwierige Sache, aber da, wo gepredigt wird, da, wo jemand etwas als Aussprüche Gottes, und so sehen wir ja die Predigt hier, an die Gemeinde weitergibt. Hier steht, verachtet nicht, das soll ich nicht verachten. Und dann kommt etwas, was in meinem Leben, wenn ich mich darauf besinne, eigentlich immer wieder Positives hervorbringt. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Ja, auch ihr, die ihr jetzt heute hier sitzt, prüft das, was ich sage. Und dann steht da und stellt fest, was er alles falsch gesagt hat, wo er an irgendwelchen Stellen zu oft M und A gesagt hat. Nein, das Gute haltet fest. Das, was Gott dir als Gutes mitgeben will heute, das halte fest und tu es. Das entbindet euch nicht davor, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, mit mir ins Gespräch zu kommen. Aber zunächst einmal, Weissagung verachtet nicht, prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Das zählt übrigens auch für dein Leben. Man neigt so, und das ist so etwas, was in Deutschland ja sowieso so ein Stück weit üblich ist, dass wir auf ganz hohem Niveau klagen. Schon wieder alles teurer geworden, gibt keine Rente mehr, jetzt muss ich beim Arzt schon so und so viel zuzahlen. Übrigens, bei dem Letzten seid froh, dass er nicht in Amerika wohnt, da gibt's gar keine Krankenversicherung, da zahlt ihr alles. Da verschulden sich die Leute, wenn sie einen Beinbruch haben. Oder so wie jetzt bei Dujic, da die Operation, die hätten die Bar bezahlen müssen in Amerika. Von dem kleinen Paul. Muss man sich mal überlegen. Und wir meckern, wenn wir für eine Augenuntersuchung, für einen Augendruck 25 Euro bezahlen müssen. Oh, muss ich schon wieder alles selbst bezahlen. Ja, aber lasst uns doch wirklich mal das Gute festhalten. Lass uns über das Gute nachdenken. Lydia und ich, wir hatten gestern so ein gemeinsames Erlebnis. Wir waren auf eine Silberhochzeit eingeladen und trafen da auf ein Ehepaar, das wir aus der Zeit vor 1978 herkannten. Weil 1978 sind die für eine Firmengründung nach Costa Rica für 5 oder 6 Jahre ausgewandert und dann zurückgekommen. Wir haben sie gestern wieder gesehen und dann tauscht man sich aus. Und die Frau sprudelte nur davon, was sie doch alles, ja, da gab man Schwierigkeiten und auf dem einen Flug, da hat das Kind sich auch übergeben und ja, und das war auch, aber das war eine tolle Zeit. Die sprudelte davor, was sie Gutes in ihrem Leben mit Gott erlebt hat. Wir haben ein behindertes Kind. Es war eine tolle Zeit mit Gott. Hey, das wünsche ich mir für mein Leben auch. Dass ich nicht über all das klage, was vielleicht an irgendeiner Stelle Probleme bereitet, sondern dass ich das Gute festhalte und mich daran freue. Das Gute haltet fest. Aber von aller Art des Bösen haltet euch fern. Dann sind wir auch wieder dabei. Und auch da, halten bedeutet aktiv sein. Wenn ich mich von dem Bösen fernhalten soll, dann muss ich das auch aktiv tun. Weil der Teufel ist drauf und dran, uns immer wieder in die Falle zu locken. Und wenn wir ehrlich sind, viel zu oft gelingt es ihm doch. Also diese Verse hier, für mich sind sie gar nicht so sehr eine Ermahnung, sondern wirklich eine Herausforderung. Es gibt einzelne wenige Bereiche, wo ich sagen muss, da bin ich Gott dankbar, dass er mich immer wieder in Gedanken wirklich dazu bringt, dass ich das auch praktiziere. Und es gibt viele Sachen, die ich in meinem Leben, wo ich feststelle, dass ich immer wieder versage, und dass ich umkehren muss. So, jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, das schafft man sowieso nicht. Ja, kann man machen. Aber wir können auch hingehen, und das ist das, wo ich einem jeden Einzelnen zu Mut machen möchte. Wir können hingehen, dass jeder Einzelne für sich mit Gott über diese Themen, über diese einzelnen Schlagwörter einmal ins Gespräch kommt, ihn darum bittet, Herr, hilf mir, nicht aufzubrausen. Herr, hilf mir, Frieden zu halten. Herr, hilf mir, an das Guten, an dem Guten festzuhalten und das Böse sein zu lassen. Und weil der Herr Jesus es zugesagt hat, wird er dir und mir helfen. Und das wünsche ich uns, dass wir nicht daran verzweifeln, dass wir nicht den anderen darin sehen, sondern dass wir uns im Licht Gottes sehen und mit ihm darüber ins Gespräch kommen, damit sein Name noch größer wird hier auf dieser Erde.
Ich würde gerne noch einen Gedanken anschließen an das, was der Christoph schon gesagt hat. Ich finde wirklich sehr ein passender Vers, der mir oft auch so geht, ist das, was er angeführt hat aus dem Jakobusbrief, dass Gottes Wort ja wirklich ein Spiegel ist. Und besonders solche Aufzählungen in Verhaltensweisen oder auch in falschen Verhaltensweisen uns ja in besonderer Weise einfach einen Spiegel vorhalten. Und wir prüfen müssen, wie ist das in unserem Leben? Verhält es sich also oder verhält es sich eben nicht so? Und ich möchte gerne nochmal, wie der Christoph hat schon gesagt, in einzelnen Dingen, natürlich können wir uns, wenn wir feststellen, wir haben irgendwo einen besonderen Mangel, das vor Gott bringen und uns damit beschäftigen. Ich möchte aber gerne noch den ganzheitlichen Gedanken kurz beleuchten. Wie gehen wir grundsätzlich damit um, wenn wir merken, dass wir in diesen, ja, ich sag mal, Katalogen, das kann man ja wirklich so sagen, oft, also so geht es mir zumindest, ein vielfältiges Scheitern zu erkennen ist. Und ich denke, auf eine gewisse Art und Weise möchte ich noch zwei Verse dafür hervorheben. Das eine ist der Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Ich denke, das ist ein Kernvers für das ganze Malheur, möchte ich sagen. Malheur soll nicht beschwichtigend sein, sondern wenn wir einfach feststellen, wir werden den Ansprüchen und Maßstäben Gottes nicht gerecht. Und den Geist löscht nicht aus, ist in der Tat ein nicht ganz einfacher Vers. Und ich denke, wenn wir mehr in den Vers hineinlegen, als das den Geist zur Wirkungslosigkeit zu bringen im Leben eines Gläubigen, fangen wir uns an, auf jeden Fall auf, in Bereichen zu bewegen, die wir mit Gottes Wort uns schwer tun, zu belegen. Hat der Christoph ja auch schon angedeutet. Worauf ich hinaus möchte ist, der Geist löscht sich ja nicht oder wird nicht gedämpft oder unterdrückt von 100 auf 0 in einer Sekunde. Er wurde ja auch schon genauso angerissen. Und ich denke, alles, was wir an Versagen haben in unserem Leben, ist schlussendlich ein Resultat davon, dass die Wirksamkeit des Geistes Gottes in unserem Leben auf eine gewisse Art und Weise reduziert, gedämpft ist, immer absteigend ist. Und so komme ich zu dem ganzheitlichen Ansatz. Der Punkt ist ja, wir werden nicht straucheln, oder wir werden uns hier sehr ermuntert fühlen durch die Verse, indem sich das deckt mit unserem Lebenswandel, wenn der Geist Gottes in Fülle wirksam ist in unserem Herzen. Das würde ich sagen, ist die Grundvoraussetzung, um wirklich einen Wandel zu führen. Das heißt, im Geist zu wandeln, nennt das der Galaterbrief. Also möchte ich einfach mal ganzheitlich sagen, wie ist der Punkt, wie kommen wir dazu? Wie kommen wir dazu, dass das hier unserem Naturell entspricht, weil das ist nämlich alles die Natur des neuen Lebens, was hier steht. Wie kommen wir dazu, dass ja das neue Leben wirksam ist in uns? Und ich möchte uns mal was lesen von, wie der Geist Gottes arbeitet, aus Johannes 16, Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden. Was hört der Geist Gottes? Göttliches hört der Geist Gottes. Er kommt aus dem Himmel, er ist eine göttliche Person. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Hier redet der Herr Jesus. Der Geist Gottes wird mich verherrlichen. Also eine Kernwirkung des Geistes Gottes in unserem Leben ist, dass der Herr Jesus verherrlicht ist und groß vor unseren Augen steht. Denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Der Geist Gottes möchte vom Herrn Jesus reden. Er möchte sich nicht mit unserer Sünde beschäftigen. Er möchte reden von dem Herrn Jesus, von seiner Herrlichkeit, und er möchte ihn groß machen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Ich möchte den Schluss quasi ziehen, dass wenn der Geist Gottes uns geben kann von dem, was dem Herrn Jesus ist, ihn groß machen kann, wenn das Platz hat in unserem Herzen, so denke ich, werden wir ein erfülltes Christenleben führen. Und die Frage ist, wie kommen wir dazu, dass der Herr Jesus Platz in unserem Herzen hat? Ja, das ist ja die austreibende Kraft des Geistes Gottes, dass er alles andere beiseite schiebt in unserem Herzen und den Herrn Jesus hundertprozentig in den Mittelpunkt stellt. Wenn das so ist, dann werden wir ihm treu nachfolgen. Und alles, was an Versagen und an Straucheln da ist, ist schlussendlich ein Resultat davon, dass der Herr unser Herz nicht zu 100% ausfüllt. Das ist ganz sicher. Also möchten wir doch, dass der Herr Jesus unser Herz ausfüllt. Das muss doch unser Ziel, unser Erstreben sein. Das ist das, was der Geist Gottes in unserem Herzen wirken möchte. Der möchte, dass wir von morgens bis abends an den Herrn Jesus denken, wenn ich das mal so sagen darf. Die anderen Sachen ergeben sich dann, wenn man das so sagen darf, daraus, wenn wir die Art des Herrn Jesus haben, wenn wir seine Herrlichkeit vor Augen haben, wie er gewesen ist, wie er gewandelt hat. Denken wir an seinen Umgang mit der Frau am Jakobsbrunnen. Wie viel praktische Art und Weise ergibt sich daraus? Haben wir ihn im Herzen, sind wir so. Und dann sind diese Sachen in unserem Leben im positiven Sinne vorhanden. Und dazu kann ich nur eins sagen. Beschäftigen wir uns mit dem Herrn Jesus in seinem Wort. Lesen wir sein Wort. Lesen wir von seiner Herrlichkeit. Der Jesus sagt, die Schriften sind es, die von mir zeugen. Ich kann es nur empfehlen. Der Herr Jesus wird groß in unserem Herzen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Nichts macht der Geist Gottes lieber, als uns sein Wort aufzuschließen, den Herrn Jesus groß zu machen. Und dann bin ich fest davon überzeugt, sind wir auf einem guten Wege, wirklich ein Leben zu führen, was diesen hohen Ansprüchen, da aus 1. Thessalonicher 5, gerecht wird. Und der zweite dazu Punkt, dazu möchte ich nur noch einen Vers lesen, der steht schon in, 1. Thessalonicher 5. Das ist der Vers 24, der ist nämlich auch einfach ausschlaggebend für unser Leben. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Ohne sein Zutun, ohne seine Hilfe, ohne seine Gnade werden wir straucheln, werden wir auch sehr verzweifelt sein. Wir können es nicht aus uns selber. Der Herr Jesus, ja, er ist es, der uns ruft. Gott ist es, der uns ruft. Er wird es auch tun. Beschäftigen wir uns mit seinem Wort, mit seiner gesegneten, herrlichen Person. Ja, in einem Liedvers heißt es so schön, zwar in etwas anderem Zusammenhang, dann wird Freude uns erfüllen und ergeben seinen Willen. Steiget auf aus tiefstem Grund, Lob und Dank aus aller Mund.